MedEx Team Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinprodukte-Alltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Herzlich willkommen zu unserem September-Podcast, bei dem es heute um ein wichtiges Thema wiederum zur klinischen Bewertung geht, nämlich der Schnittstelle zur Gebrauchstauglichkeit, zur Usability und damit dann auch eben das Thema, wie trifft der Bedienkomfort auf die Evidenz bei den Daten, die wir in der klinischen Bewertung verarbeiten. Dazu begrüße ich heute zwei Gesprächsteilnehmer für den heutigen Podcast, nämlich einmal Emanuel Bader, einen geschätzten und schon jahrelang bekannten Kollegen, Bekannten von mir aus diesem Bereich, der zum Thema Usability was sagen kann. Und Ella ist natürlich auch wieder dabei, allgemein bekannt. Sie wird natürlich hier jetzt was zum Thema klinische Bewertung auch sagen. Vielleicht könnt ihr beide euch ganz kurz nochmal aber vorstellen, damit wir das ein bisschen rund kriegen. Emanuel, vielleicht fängst du kurz an.
Ja, sehr gerne. Hallo Daniela, vielen Dank auch für die Einladung heute. Mein Name ist Emanuel Bader, ich bin seit ungefähr 16 Jahren in der Medizinproduktebranche tätig und habe beim Jona-Institut unter anderem auch den Usability-Bereich mit aufgebaut. Mehrere Jahre selbst Usability-Studien eben durchgeführt, formativ. Tiefe und Summative und ja, freue mich auf den gemeinsamen Podcast heute.
Ja, auch von mir ein Hallo und Dankeschön für die Einladung für diese Podcast-Folge heute. Mein Name ist Eleonora Kognina oder auch sehr kurz und einfach Ella. Man kennt mich vielleicht aus den vorherigen Podcast-Folgen. Ich bin jetzt auch seit ein paar Jahren in der Medizintechnikbranche tätig bei MedEx Team und ja, werde heute vielleicht ein bisschen was zum Thema der Schnittstelle zwischen Usability und der klinischen Bewertung sagen, da es sich heute um dieses Thema des letzten Blogbeitrags gehen wird.
Genau, gut, dann steigen wir doch beide ein. Ich habe es ja schon erwähnt und Ella hat es jetzt gerade auch nochmal gesagt, es geht um die Schnittstelle. Und warum ist es denn jetzt aus eurer beider Sicht wichtig, die Gebrauchstauglichkeit, die Usability, also auch das Thema Anwendersicherheit und die klinische Bewertung gemeinsam zu betrachten, also diese Schnittstelle zu betrachten. Wo liegt die Schnittstelle eurer Meinung nach?
Also für mich ist klar, eine sichere Nutzung ist am Ende ja auch die Basis für eine klinische Evidenz. Weil wenn das Produkt am Ende nicht intuitiv oder auch fehlerfrei bedient werden kann, dann bringt ja auch eine klinische Bewertung am Ende nichts, weil das Produkt so ja auch gar nicht zugelassen werden kann.
Ja, ich stimme auf jeden Fall zu. Also ich denke, auch aus unserem Titel unseres letzten Blogbeitrags ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es bei der Gebrauchstauglichkeit nicht einfach nur um Bedienkomfort geht, sondern es geht wirklich darum zu zeigen, dass das Produkt sicher angewendet werden kann. Was auch die MDR vorschreibt, das Produkt muss im vorgesehenen Nutzungskontext sicher angewendet werden. Und nur dadurch können wir sicherstellen, dass es seine vorgesehene klinische Leistung erbringt und klinische Sicherheit sowieso.
Darum geht es ja genau. Deswegen auch gleich meine Frage an dich, Ella, als klinische Bewertungsexpertin. Du hast es gerade kurz erwähnt, es gibt Vorgaben, die eben die Schnittstelle notwendig machen. Welche regulatorischen Vorgaben aus der MDR beispielsweise siehst du, dass wir eben auch Usability in der klinischen Bewertung betrachten müssen?
Ja, natürlich. Also die MDR hat jetzt natürlich kein eigenständiges Kapitel zur Gebrauchstauglichkeit, sage ich jetzt mal. Wo steht Gebrauchstauglichkeit und dann und so weiter und so fort. Sondern es wird einfach in mehreren Stellen darauf verwiesen, dass das Produkt sicher im vorgesehenen Nutzungskontext angewendet werden muss. Das ist unter anderem in den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen natürlich mit drin. Weitere Anforderungen finden wir natürlich auch in Bezug auf Normen, die das Ganze abdecken, die Forderungen der MDR, zum Beispiel die Norm für das Risikomanagement, unsere 14971, die uns dabei hilft, die Risiken in Bezug auf die Benutzung zu analysieren und zu bewerten. Oder dann natürlich auch die wichtigste Norm für heute, für unser heutiges Thema, die Norm zur Gebrauchstauglichkeit. Ich denke, da kann Immanuel dann nochmal ganz genau eingehen.
Genau. Geht denn der Usability-Prozess auch ein wenig auf das Thema klinische Bewertung, also klinische Leistung, Sicherheit, Nutzen des Patienten ein? Gibt es da irgendwelche Andeutungen?
Ja, genau. Also genau, wie du richtig gesagt hast, Ella, die maßgebende Norm hier ist die 62366-1, die den Usability- und den Gebrauchstauglichkeitsprozess eben darstellt. Und was man da typischerweise macht, ist, man schaut sich ganz systematisch an, welche Nutzung birgt eigentlich Risiken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Typischerweise fängt man an zu testen. Das sind sogenannte formative Tests. Das heißt, entwicklungsbegleitend fängt man an, iterativ zu testen, um Risiken auch zu identifizieren. Und das Ganze wird dokumentiert. Und die Ergebnisse von den Gebrauchstauglichkeitstests, vor allem auch die Risiken, die wir identifizieren bei den Tests, die spielen wir natürlich direkt in die Risikoanalyse ein und auch in die klinischen Bewertungen. Ich denke, das ist so die Schnittstelle zur klinischen Bewertung.
Auftauchen tut es im Endeffekt dann in der klinischen Bewertung, im Bericht zur klinischen Bewertung, im Kapitel präklinische Daten, wo ja die ganzen Verifizierungs- und Validierungsdaten zum Produkt, abhängig vom Produkt selbst, niedergeschrieben werden, die Testergebnisse dargestellt werden, die dann wiederum in die Claim-Belegung ja mit einfließen dann später, wenn wir substanziieren, wenn wir die Claims substanziieren. Und genau das sind ja dann die Ergebnisse aus denen, wie du gesagt hast, Immanuel, aus den formativen und summativen Tests zur Verifizierung und Validierung des Produkts im Rahmen der Gebrauchstauglichkeit. Genau. Jetzt wird aber bei uns, und das haben wir in der Vergangenheit ganz oft gesehen, wenn wir eben solche Daten bei den Kunden anfragen für den Bericht der klinischen Bewertung, immer gesagt Usability, warum, weshalb, wieso, nice to have, aber eigentlich kümmern wir uns da eher nicht so schwerpunktmäßig darum, was braucht ihr da nochmal ganz genau von uns? Warum ist das ein Trugschluss? Warum sollte man so bitte nicht denken?
Ja, sehr guter Punkt, Daniela. Also ich denke auch, Usability ist eben kein nice to have, weil am Ende jeder Anwendungsfehler auch zu einem echten Risiko führen kann. Und wenn man die Usability auch früh in der Entwicklung mit einbezieht, spart man am Ende der Entwicklung bestenfalls auch Zeit, die man braucht, um das Produkt zuzulassen. Und damit einhergehen natürlich auch Kosten bzw. Umsatzopportunitätskosten, die dabei verloren gehen. Umso früher wir im Prozess erkennen, dass das Produkt zu Risiken führt, umso früher können wir auch Maßnahmen ergreifen. Wenn man jetzt erst am Ende des Prozesses eine summative, eine abschließende Usability-Studie durchführt und dann erst feststellt, dass das Produkt gar nicht sicher anwendbar ist und somit auch in den Markt gar nicht eingeführt werden kann, dann ist natürlich der Aufwand, um das Produktdesign zu ändern, wesentlich größer. Deswegen aus meiner Sicht, Usability ist kein Nice-to-Have. Im Gegenteil, es ist total sinnvoll, das früh im Prozess mit einzubeziehen, um auch später Kosten und Zeit zu sparen und vor allem aber auch um Risiken zu identifizieren und Patientenschäden damit zu verhindern, zu vermeiden.
Genau darum geht es. Sicheres Produkt, qualitativ hochwertiges Produkt, und das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Könnten wir vielleicht in einem Praxisbeispiel zeigen? Wir hatten ja im Blogbeitrag ein Ortthermometer beispielsweise betrachtet, für das wir uns Use-Related Hazards angeschaut haben. Und wie aus diesen Use-Related Hazards des Produktes, die aus dem Risikomanagement auch wiederum kommen, wo wir auch die Schnittstelle haben, wie wir da einen Claim, einen Endpunkt formuliert haben. Ella, was haben wir da gemacht?
Ich denke, es ist auf jeden Fall zuerst mal sehr wichtig, worauf Immanuel auch vorhin eingegangen ist, aus diesen Use-Related Hazards bestimmte Testfälle zu identifizieren. Für die Tests im Rahmen der Usability und da wirklich zu gucken, funktioniert es nicht. Und eben wenn wir jetzt in Bezug auf die Schnittstelle zur klinischen Bewertung sprechen, dann wäre es schon an dieser Stelle wichtig, daran zu denken, was können wir hier vielleicht messbar machen? Also was können wir in diesen Tests, in diesen Fragestellungen, Testfällen vielleicht messbar definieren, um nachher sagen zu können, zum Beispiel 99% der Fälle, 100% nehmen wir vielleicht jetzt nicht direkt, aber 99% der bestimmten Testaufgaben wurden sicher korrekt durchgeführt. Jetzt ganz grob als grobes Beispiel.
Ja, das ist genau richtig, was du sagst, Ella. In der Praxis läuft es genauso ab, dass man eben Nutzungsszenarien definiert, die werden auch in der Use Specification niedergeschrieben und dass man eben früh im Prozess Risiken identifiziert und die später auch in einer summativen Bewertung abschließend bewertet. Und damit generieren wir ja harte Daten, das sind Fakten. Und die können dann eins zu eins in die klinische Bewertung eben einfließen.
Jetzt hört sich das eigentlich gar nicht so schwierig an und machbar an. Aber jetzt gibt es doch da auch immer wieder mal Probleme, Herausforderungen. Wo hakt es denn da meistens bei den Unternehmen, bei den Herstellern?
Ja, sehr guter Punkt, Daniela. Also was ich aus meiner Erfahrung sehr häufig bei Herstellern gesehen habe, ist, dass Usability eben ziemlich spät im Prozess überhaupt erst mit einbezogen wird. Ich denke, das ist eine aus Usability-Sicht eine Herausforderung, aber auch für den Hersteller, weil das die Zulassung schlimmstenfalls auch verzögern kann. Und der Vorteil ist, wenn man die Usability früh im Prozess mit einbezieht, man eben, wenn man früh Risiken identifiziert und Design Changes noch machen kann, sind die eben günstiger zu machen, als wenn man das später im Prozess macht. Also die Herausforderung, die ich erlebt habe mit vielen Herstellern, ist eben Usability zu spät im Prozess einzubeziehen, wobei dann auch der Einfluss der Usability der frühen Produktentwicklung nicht mehr so groß ist, wo man eben noch schneller und günstiger vor allem an Design Changes mitwirken kann.
Ja, das sehen wir auch häufig, würde ich sagen. Und vielleicht noch zusätzlich, was wir auch oft sehen, ist dann, was bei den summativen Testungen passiert, ist auch, dass man sehr schwammig die Ziele formuliert sozusagen.
Die Akzeptanzkriterien vielleicht für das Part genau. Oder Failed des Tests, ne? Des Testpunkts.
Genau, einmal, dass es vielleicht dann auch schwierig zu erreichen ist, weil man vorher zu wenig Testungen im Voraus durchgeführt hat sozusagen und es sich nur für die summative Testungen am Ende aufgeschoben hat. Und dann noch, dass man eben nicht wirklich irgendwie was Messbares aus diesen Ergebnissen nehmen kann, um dann wirklich nachweisbar zu zeigen in der klinischen Bewertung, wir haben hier messbar die Sicherheit bewiesen. Und das ist etwas, was wir auch häufig sehen, was man vielleicht am Anfang schon integrieren könnte, um dann die Claims in der klinischen Bewertung ja stärker zu untermauern.
Eben messbar, weil genau darauf legt ja auch die benannte Stelle Wert. Es steht auch so in der MDR, man muss messbare Parameter definieren und die brauchen wir halt. Und wenn da nur ein Satz steht, hat den Test bestanden, ja, nein, dann ist es weder messbar noch sonst irgendeine Aussage, die in der klinischen Bewertung gescheit verwendbar ist, im Grunde genommen. Ne? Habt ihr denn da irgendwelche Empfehlungen aus diesen Themen heraus, die ja jetzt nicht in Einzelfällen auftreten, sondern es ist schon, ich denke schon, auch ein Verständnisthema vielleicht hinsichtlich der Usability-Normen und was eigentlich Gebrauchstauglichkeit darstellt, was es eigentlich tut. Ich habe ja vorhin gesagt, nice to have ist der Gedanke bei vielen nach wie vor leider. Aber was sind denn so Empfehlungen? Was könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn mitgeben?
Also mein Tipp wäre, früh anzufangen, die Usability mit einzubeziehen. Ich glaube, das kam jetzt deutlich raus in unserem Gespräch. Aber auch die Use Specification sauber aufzusetzen, weil damit steht und fällt auch jede formative und summative Studie. Das heißt, zu definieren, wer sind eigentlich die vorgesehenen Anwender, was ist der vorgesehene Nutzungskontext, in dem das Produkt angewendet wird. Und Ella, ganz richtig, wie du gesagt hast, wichtig ist auch, messbare Kriterien für Usability-Tests zu definieren. Also nicht einfach blind drauf lostesten, sondern es gibt eben erprobte Methodiken, die man anwenden kann. Daran kann man sich orientieren und am Ende messbare, belastbare Daten zu generieren. Mein Tipp, also das nicht als Einmalübung sehen, sondern Usability als kontinuierlichen Prozess sehen und auch als Vorteil, um das Produkt für die vorgesehenen Nutzer im vorgesehenen Nutzungskontext effizient und effektiv einsetzbar zu machen.
Ja, das stimmen wir, glaube ich, oder ich stimme zumindest auf jeden Fall zu 100% zu. Ich glaube, es ist einfach wichtig, Usability im gesamten Prozess immer wieder zu betrachten und es nicht einfach als einzelnen Endpunkt irgendwo ganz am Ende der Entwicklung zu sehen, noch kurz vor der Zulassung sozusagen, sondern es ständig immer wieder aufzugreifen und sich zu verbessern. Und wie gesagt, an das Messbare unbedingt denken, bevor man in der klinischen Bewertung dann nichts auswerten kann.
Dann würde ich das mal kurz zusammenfassen. Also wir haben schon durchaus jetzt in diesem Gespräch festgestellt, wir haben eine bedeutende Schnittstelle, die sich auf die Patientensicherheit auswirkt, die sowohl im Usability als auch im klinischen Bewertungsprozess betrachtet wird. Und es ist absolut regulatorisch verankert in der MDR, in den Normen. Es wird überall erwähnt. Es ist in der Schnittstelle Risikomanagement, fließen beide exakt mit rein, um gewisse Dinge einfach überall abzudecken in beiden Prozessen. Wir haben eine ganz enge Schnittstelle hier und die wird leider teilweise immer noch nicht optimal abgedeckt von Herstellern, was zu Problemen in beiden Prozessen letztendlich und letztendlich dann auch bei der Zulassung führt. Und wenn es da nicht dazu führt, dann kommen die Probleme vielleicht später, wenn das Produkt auf dem Markt ist, dass man plötzlich merkt, naja, so gebrauchstauglich ist es ja doch nicht, wie ich vermutet hatte, weil eben Fehler gemacht wurden oder nicht ausreichend getestet wurde im Rahmen der Usability. Wir haben aber eine direkte Relevanz eben für das Thema Patientensicherheit, was eigentlich mit das Wichtigste ist. Wir wollen sichere Produkte auf den Markt bringen. Und wenn wir Usability ordentlich in der klinischen Bewertung integrieren und frühzeitig damit auch schon beginnen, nämlich im Plan für die klinische Bewertung, wenn wir die Endpunkte, die Claims festlegen, am besten schon sich mit dem Experten für Usability oder mit dem Produktmanager zusammen überlegen, wie kann ich den Usability-Test formativ und später summativ so aufbauen, dass ich entsprechende messbare Parameter daraus bekomme, damit die wiederum in meine klinische Bewertung einfließen können, um somit eine auditfeste Evidenz auch in der klinischen Bewertung letztendlich schaffen zu können. Ich denke, damit habe ich das ganz gut zusammengefasst, dieses ganze Thema. Es ist wichtig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie dazu weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Sie sehen, wir sehen hier gut aus. Wir wissen, auf was es ankommt. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch mich erstmal, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, ich möchte euch natürlich nicht das Wort jetzt abschneiden, euch beiden, aber ich denke, wir haben soweit alles abgerundet. Ihr könnt natürlich gleich noch gerne ein Schlusswort sagen. Ich würde mich erstmal gerne bei euch beiden bedanken, dass ihr euch heute für das Gespräch so toll zur Verfügung gestellt habt.
Super, ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, Daniela. Ich sehe es auch genauso. Also ich würde auch, mein Fazit ist am Ende, sehen Sie Usability nicht als Pflicht, sondern tatsächlich als Chance, weil jede Stunde, die man früh in Usability investiert, die spart später vor allem Risiken und Kosten und am Ende schützt sie die Patienten, wofür man die Produkte ja auch entwickelt. Das wäre mein Schlussfazit und vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast.
Ja, vielen Dank euch beiden für die super Zusammenfassungen und das Schlusswort auch von dir, Emanuel. Ich bedanke mich einfach für die Möglichkeit, heute bei der Podcast-Folge dabei gewesen zu sein. Und melden Sie sich gerne bei uns allen drei oder schauen Sie sich gerne auch unseren Blogbeitrag nochmal zu dem Thema an, falls Sie sich das nochmal in Erinnerung rufen möchten. Und wir freuen uns auf Sie bei der nächsten Podcast-Folge,
die dann wieder im Oktober ansteht. Bis dahin!
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.